Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Auf mehr als 140 Seiten haben Union und SPD festgeschrieben, wie und wohin sie Deutschland in den kommenden 4 Jahren steuern möchten. Die Ministerien wurden bereits an die Parteien verteilt. Ab heute beginnt die Befragung der SPD-Mitglieder. Am Wochenende wurden Meinungsverschiedenheiten öffentlich, etwa zur Steuerentlastung für Bürgerinnen und Bürger oder zur Erhöhung des Mindestlohnes. Katharina Hamburger in unserem Hauptstadtstudio. Was ist umstritten?
Es geht hier um Äußerungen von Friedrich Merz, dem wahrscheinlich zukünftigen Bundeskanzler, zu diesen beiden Themen. Und auch um die Frage, wie man den Koalitionsvertrag zu diesen beiden Themen ganz konkret auslegt. Friedrich Merz hat beim 15-Euro-Mindestlohn als auch bei der Senkung der Einkommensteuer für mittlere und kleine Einkommen durchblicken lassen, dass beides eben noch nicht in Stein gemeißelt ist. Das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und gestern Abend hat er dann in der ARD zur Einkommensteuersenkung gesagt:
Ich möchte sie machen, wir müssen sehen, dass wir es schaffen. Aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und das ist etwas, was mich auch mit Lars Klingbeil verbindet. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können.
Ja, so Friedrich Merz, dass er eben nichts versprechen will, das liegt vor allem an einem Satz im Koalitionsvertrag, nämlich, dass alles unter Finanzierungsvorbehalt steht. Das hat auch SPD-Chef Lars Klingbeil bei der Vorstellung des Vertrags vergangene Woche betont. Und das gilt eben auch für alle Projekte, die Geld kosten und eben auch für die Steuersenkungen. Beim Mindestlohn hat Friedrich Merz in der Bild-Zeitung davon gesprochen, dass es keinen gesetzlichen Automatismus für die 15 Euro gäbe, die SPD ja gerne möchte und die man auch in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Das ist auch nicht ganz falsch, weil man hat auch festgehalten, dass die Mindestlohnkommission für die Festlegung der Höhe zuständig ist. Eine genaue Zahl kann Merz also in dem Fall gar nicht nennen. Klar ist aber auch, dass es schon in die Richtung 15 Euro gehen wird, weil sich auch die Mindestlohnkommission in ihrer Geschäftsordnung darauf festgelegt hat, dass sie eine EU-Richtlinie umsetzen will und dass man unter anderem den Schwellenwert von 60% des Medianlohns berücksichtigen will. Und die SPD wirft jetzt Friedrich Merz vor, dass er das eben weggelassen hat und dass er hier unvollständig argumentiert. Wiebke Esther, die wir ja gerade schon gehört haben von der parlamentarischen Linken, also einem Flügel der SPD-Bundestagsfraktion, die wirft Merz vor, dass er hier schon wieder provozieren würde.
Was sagen diese Wortmeldungen aus über die Geschlossenheit zwischen Union und SPD?
Das kommt darauf an, welche Ebene man jetzt betrachtet. In der Parteispitze würde ich sagen, steht man da eigentlich schon geschlossen, auch wenn immer wieder betont wird, dass es eben unterschiedliche Parteien sind. SPD, CDU und CSU, die muss man ja auch immer nochmal extra betrachten. Wenn man dann weiter in die Basis reingeht, da merkt man dann eben schon Unzufriedenheit und zwar auf beiden Seiten. Das sagt schon auch was aus über die Nervosität, würde ich sagen, in diesen ehemals großen Volksparteien, wo Teile der Mitglieder doch pure Parteipolitik möchte, was eben in so einer Koalition gerade auch mit diesen Umfrageergebnissen nicht ganz so einfach umzusetzen ist. Problem ist aber auch, dass der Koalitionsvertrag diesen Passus drin hat, dass eben alles unter Finanzierungsvorbehalt steht und dass es über einige Projekte heißt, wir werden, über andere nur wir wollen, aber alles eben gleichzeitig finanziert werden muss. Das birgt schon Konfliktpotenzial und das ist dann Aufgabe der Parteivorsitzenden und vor allem des zukünftigen Kanzlers Merz, die Reihen hier zu schließen und vielleicht mal auch schmerzhafte Kompromisse zu erklären.
Fachleute warnen vor explodierenden Sozialausgaben bei Krankenversicherung, bei Pflege oder Rente. Wie gehen die Koalitionäre damit um?
Also das ist ein Problem, das man schon auch erkannt hat. Im Koalitionsvertrag heißt es da unter anderem beim Thema Pflege und Krankenversicherung, das Ziel sei es, die Finanzsituation zu stabilisieren und weitere Belastungen für die Beitragszahlerinnen und Zahler zu vermeiden. Wie das dann aber konkret aussieht, das ist unklar, denn man will für die Aufgabe eine Kommission mit Experten und Expertinnen, Sozialpartnern einrichten und damit eben weitere Maßnahmen erarbeiten bis Frühjahr 2027. Das ist noch ein bisschen hin, dass in den Fall Pflege und Krankenversicherung. Ähnlich sieht es auch bei der Rente aus. Da hat man jetzt sich geeinigt auf die Absicherung des Rentenniveaus bei 48% bis 2031. Aber auch hier soll am Ende eine Kommission eingesetzt werden, um dann eben weitere größere Reformschritte zu besprechen.
Bis zum 29. April können die Mitglieder der SPD über den Koalitionsvertrag abstimmen. Kann die Parteiführung von einer Zustimmung ausgehen?
Man gibt sich da zumindest zuversichtlich. Also Lars Klingbeil hat einmal gesagt, er glaubt, dass seine Partei schon so eine staatspolitische Verantwortung hat, dass sie am Ende zustimmen wird. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass die SPD sowas durchführt. Aber das ist schon eine Hürde, weil es eben gerade Teile der Partei gibt, der SPD gibt, die Stimmung gegen den Vertrag machen. Und da sind ganz vorne die Jusos, also die Jugendorganisation der SPD. Da haben einige Landesverbände, unter anderem Bayern, jetzt schon gesagt, wir wollen dem Vertrag nicht zustimmen. Da hat der Bundesvorsitzende stand ganz voran Philipp Thörmer, der Vorsitzende der Jusos, gesagt, dieser Vertrag ist nicht ausreichend, dem wollen wir nicht zustimmen. Ist aber dann auch die Frage, wie viele am Ende tatsächlich ihr Kreuzchen bei Nein setzen. Und dann ist das ja auch nur ein Teil der Sozialdemokraten. Die anderen werden sich dann vielleicht doch auch überlegen, was ist die Alternative zu einer gescheiterten schwarz-roten Koalition. Das kann sein, dass man nochmal nachverhandelt. Das kann aber eben auch sein, dass es dann eine Minderheitsregierung gibt, die nicht besonders stabil ist.
Jens Spahn, CDU, hat sich inhaltlich am Wochenende von der AfD abgegrenzt, gleichzeitig aber gesagt, man müsse mit der AfD bei Verfahren und Abläufen im Bundestag so umgehen wie mit anderen Oppositionsparteien, also wie mit Grünen oder wie mit Linken. Wie ist dieser Vorschlag aufgenommen worden?
Ja, Jens Spahn hat sich da bei dieser Frage der Verfahren ganz konkret auf die Ausschussvorsitze unter anderem bezogen. Da war es ja in der vergangenen Legislatur so, dass die AfD kaum einen Ausschussvorsitz bekommen hat, nicht gewählt worden ist. Es ist auch ein Verfahren in den Ausschüssen, demokratisches Verfahren. Es gibt einen Vorschlag und dann wird gewählt. Und wer nicht die nötigen Stimmen bekommt, der bekommt eben auch den Ausschussvorsitz nicht. Und dass Jens Spahn das jetzt so angekündigt hat, gesagt hat, das trifft gerade bei Grünen und Linke eben auf Kritik. Irene Mihalic, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, hat gesagt, es brauche eine konservative Partei, die sich von der extremen Rechten abgrenzt. Und die Linke ist auch ähnlich kritisch. Aber auch die SPD sieht es als schwierig an, wer Rechtsextremisten wie die AfD gleichstellt mit der demokratischen Opposition, relativiert die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie, sagt zum Beispiel Reid Saleh von der SPD hier in Berlin. Also da gibt es durchaus Kritik an Jens Spahn.